Hallo und Glück auf zu einer weiteren Schalke-Podcast-Folge. Ich erwähne mal 115 heute. 115. Episode. Vielen Dank, dass der ein oder andere immer noch dabei ist. Habe ich gelesen und gehört. Finde ich immer sehr gut. Danke für euer Lob, danke für eure Kritik. Heute mal direkt am Anfang erwähnen. Habe ich meinen Namen eigentlich gesagt? Da wurde sich nämlich auch beschwert. Ich würde mich nie vorstellen. Letzte Woche habe ich es gemacht. Mein Name ist René Preuß. Hallo, Glück auf. Aber der Esel nennt sich ja immer zuerst. Darum eigentlich heute unser Schalke-Experte Norbert Neubaum.
Hallo, hallo Norbert. Glück auf.
Ja. So. Wesentliche abgearbeitet.
Das war's.
Das war's.
Jetzt schon die Ausstiegsmusik wieder einläuten.
Nee. Dafür ist doch unsere Zeit, die wir uns jetzt genommen haben, viel zu schade, oder? Wir wollen doch über den FC Schalke 04 plaudern. Wir haben wieder Zuseher. Wir können ja einmal ganz kurz in die Kamera winken. Beim letzten Mal sind mir zweimal ist mir ein Fauxpas, also zwei Fauxpas passiert. Beim letzten Mal war der Akku leer. Da fehlte dann ein paar Minuten Film. Und ihr hattet, wenn ihr das auf YouTube gesehen habt, 10 Minuten oder Viertelstunde sogar eingefrorenes Bild. Sorry. Letzte Woche hat der Kollege Tim, muss ich gleich mal schimpfen, die Kamera aufgebaut und was war? Der Stecker war nicht richtig drin zur Kamera und der hat auch auf Akku aufgenommen, war dann auch leer. Ja. Heute habe ich extra ein Akku-Pack an die Kamera gemacht. Also ich habe jetzt 10-mal geguckt, ob das alles safe ist. Aber im Grunde, liebe Leute, ihr wollt ja eh nicht uns sehen. Ihr wollt ja hören. Aber für die, die es dann auf YouTube zu Hause oder irgendwas laufen haben, am Fernseher, wenn sie ab und zu mal hingucken und sie sehen uns beiden Nasen, dann ist das ja, wenn die Bewegung brauchen, finde ich das in Ordnung. So, daher.
Ja, ich werde mich auf jeden Fall bemühen, heute nicht wieder aus dem Bild herauszurollen,
ja,
was mir beim letzten Mal
ja, das heißt, passiert ist. Ja, das stimmt.
Und es gab ja tatsächlich auch Leute, die haben mir dann eine gewisse Absicht unterstellt, so nach dem Motto, ich wollte nicht mehr.
Echt?
Gesehen, ja, ich wollte nicht mehr gesehen werden. Hatte aber gar nichts damit zu tun, lag, glaube ich, einfach daran, dass ich hier auf einem Stuhl sitze, der hat Rollen. Und wenn ich rede, dann gestikuliere ich auch viel und das bringt dann automatisch eine Bewegung mit sich und die hat mich dann wohl immer weiter aus dem Bild heraustransportiert. Aber heute werde ich mich bemühen, standhaft zu bleiben und meine Position zu halten.
Ich höre, ich sehe, warte mal, ich muss mal eben korrigieren, du hast das Kabel da so drüber liegen. So, sag mal jetzt mal was.
1, 2, 1, 2,
ja,
da
so.
Siehst du.
Das Kabel hat nämlich dein Mikro immer weiter runtergezogen, durch deine Bewegungen.
Ja, da, siehst du, da geht's schon los.
Da geht's schon wieder los.
Ja.
Erstmal danke für die vielen Kommentare, die wir bekommen haben und Nachrichten. Ich bedanke mich immer sehr gerne darüber, weil ich mich immer freue, wenn positives Feedback kommt. Bei negativem Feedback bin ich auch, würde ich es gerne einfach mal zur Seite schieben, aber auch das gehört dazu. Und ich möchte auf eingehen, und zwar, hoffentlich spreche ich das richtig aus, Jabo J. 7202. Der hat geschrieben, er muss mal ein bisschen Meckeronkel spielen. Er findet es schlecht, dass ich nicht gesagt habe, wer beim Training zum Beispiel einen schlechten Eindruck hinterlässt. Oder einen guten Eindruck. Aber einen guten Eindruck, das würde ich schon erwähnen. Das würde ich eigentlich, das mache ich eigentlich immer. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass beim letzten Mal die Stimmung so schlecht war, mein Mikrofon, ich höre mich auch sehr laut, dass diese Stimmung sehr schlecht war, dass ich einfach keinem zu nahe treten wollte und wollte auch nicht im Umfeld irgendwie eine Meinung streuen, die vielleicht nur ich habe, meine subjektive Wahrnehmung, und dann wieder für Unruhe stifte, weil ich einfach froh war, dass wir gegen St. Pauli so gut gespielt haben, dass wir gewonnen haben. Jetzt auch einen Punkt geholt haben gegen Paderborn und das wird jetzt auch unser erstes Thema, Norbert. Aber ich wollte einfach zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, wer da aus der Reihe getanzt hat, weil das sorgt wieder für unnötig Unruhe und es wurde eh viel geschimpft, dass immer nur negativ berichtet wird und ich wollte es einfach mal lassen.
Das ist ja oft auch gar nicht so einfach, da jetzt genau herauszufiltern, wer hinterlässt einen guten Eindruck, wer hinterlässt einen schlechten Eindruck. Zum einen sind wir ja auch nicht bei jeder Trainingseinheit dabei. Wir werden ja auch maximal zu einer bis zwei Einheiten in der Woche nur zugelassen. Und dann machen die ja oft auch Dinge, bei denen sich dann gar nicht klar urteilen lässt. Wer ist da jetzt gut, wer ist schlecht? Da da tun die sich manchmal auch gar nichts. Also da ist jetzt oft nicht der herausragende Spieler oder der Spieler, der total abfällt. Und es ist ja oft auch immer eine Sache der Erwartungshaltung, die der Trainer an ihn hat. Nehmen wir mal das Beispiel Dominik Drexler. Das ist ja, über dessen Trainingsleistung ist ja in den vergangenen Wochen viel diskutiert worden, weil er ja explizit auch vom Trainer da kritisiert wurde wegen seiner Trainingsleistung. Aber wenn ich jetzt gefragt würde, ob mir Dominik Drexler im Training irgendwie auffällt, dann würde ich sagen, weder positiv noch negativ. Und da entscheidet so, oder da ist dann halt entscheidend, was will Gerards im Training von ihm sehen. Und da gibt es natürlich dann oft Differenzen zwischen unserer Wahrnehmung und dem, was Karel Gerard sieht. Also diese Geschichte mit, wer ist im Training gut, wer ist im Training schlecht, das ist wirklich immer ein bisschen schwer zu sagen. Ich sag mal, wenn die jetzt ein Trainingsspiel machen und da macht einer 5 Fallrückzieher-Tore, dann wäre es natürlich ein leichtes, den als Empfehlung rauszugeben. Aber so einfach strukturiert sind die Dinge beim Training leider nicht.
Ja, und weiter auf seine Nacht einzugehen, ich meinte nicht Dominik Drexler. Ich kann es ja sagen, es war Timo Baumgartl. Der hat einfach nach dieser Besprechung, die, wann war das, vor dem Spiel gegen St. Pauli am Montag stattgefunden hat, der kam einfach auf den Platz und hatte einfach sein Gesicht hat Bände gesprochen. Und man kann das ja auch irgendwie nicht einordnen. Und man kann ja, vielleicht ist er damit in sich oder sich selbst ins Gericht gegangen und hat überlegt, ja, haben sie recht, oder er wurde wieder missverstanden oder er sieht die Sachen ganz anders und kann sich das alles nicht vorstellen. Also das hat man auch auf dem Trainingsplatz gemerkt. Jetzt habe ich es gesagt, Timo Baumgartl spielte dann auch keine Rolle, ist nicht im Kader und da muss er dann auch irgendwas dran sein. Ne? Und jetzt ist die Situation ja wieder vielleicht ein bisschen ruhiger, die Gemüter haben sich ein bisschen beruhigt und ich kann auch sagen, ich finde es einfach nicht Schalke-like, wenn man Profi ist und einen Vertrag bei einem so großen Verein hat, der klar seine Probleme hat momentan, aber nichtsdestotrotz hat Schalke ja immer noch eine Strahlkraft, wenn alle Spieler, die auf Social Media unterwegs sind und sich freuen über dieses 3:1, sich freuen, dass einer ein Tor gemacht hat, sich freuen, dass sie 4 Punkte jetzt geholt haben zu Heimspielen und ein Timo Baumgartl seinen Wein bewirbt, dann finde ich so ein bisschen, da muss ich erstmal schlucken und denke immer, Junge.
Vielleicht wollte er die gute Stimmung einfach nutzen, um für seinen Wein Werbung zu machen, aber ich stimme dir natürlich zu, es ist schon befremdlich, sowas dann zu machen. Manchmal wäre es einfach wahrscheinlich klüger, auch wenn es in die heutige Zeit wahrscheinlich nicht passt, aber manchmal wäre es wahrscheinlich klüger, dann einfach auch mal gar nichts zu posten oder gar nichts zu sagen oder sich dann einfach auch mal rauszunehmen, wenn man jetzt eben nicht in die allgemeine Jubelstimmung sich einreihen will oder kann, weil man einfach persönlich dann da im Moment seine Probleme hat. Aber dann würde ich lieber auch mal schweigen, anstatt dann eine solche Baustelle zu eröffnen.
Lass uns Dominik Drexler parken, den hast du gerade angesprochen, ich auch kurz, da können wir ja gleich nach dem Themenblock Paderborn vielleicht nochmal drüber sprechen, weil heute hat er sich bemerkbar gemacht, das können wir ja schon mal verraten.
Heute hat er sich bemerkbar gemacht und zwar lautstark. Vielleicht ist das ja auch das, was Karel Gerards von ihm erwartet.
Ja. Okay, Norbert, lass uns nochmal zurückschwenken auf Paderborn. Man konnte es erwarten, dass Karel Gerards die gleiche Elf auf den Platz schickt wie gegen St. Pauli. Und es ging ja aus meiner Sicht ja auch fantastisch gut los. Also man hat da weitergemacht. Paderborn war natürlich auf Schalke eingestellt, hat auch sich nicht da wegpressen lassen und wegdrücken lassen. Aber es sah ganz gut aus, ne?
Ja, ist ja ganz gut. Also ich habe es ja wir haben uns ja am Samstag nach dem Spiel in unserem Talk schon drüber unterhalten. Ich fand die erste Halbzeit, fand ich von beiden Mannschaften sehr erwachsen. Das war jetzt kein spektakuläres Spiel, aber es war schon ein Spiel, wo du gemerkt hast, beide hatten Respekt voreinander. Paderborn war wesentlich besser auf dieses Schalke eingestellt als der FC St. Pauli eine Woche davor. Torchancen gab es kaum, aber dann hat Schalke trotzdem eine, geht 1-0 in Führung und nutzen dann auch die Gunst der Stunde, legen nach dem Seitenwechsel nach, machen das 2-0. Und dann bin ich jemand, der einfach sagt, wenn du dann 2-0 zu Hause führst, du hast 60.000 Zuschauer im Rücken, Es geht dann um so wichtige Punkte, mit denen du dann ja wirklich den Schritt aus dem Tabellenkeller, einen großen Schritt aus dem Keller hättest machen können. Dann gehöre ich zur Fraktion derjenigen, die dann schon sagen, auch wenn Top dann natürlich am Schluss das Tor noch macht, aber dass du dann die drei Punkte nicht mitnimmst, wenn du 2-0 führst, dann ist das für mich unterm Strich dann doch schon im Grunde enttäuschend.
Die Frage, die ich mir stelle, ich glaube, ich habe sie dir im Schalke-Talk sogar gestellt, das 2-1 von Paderborn war ja nun mal ein Tor, das war ein Traumtor. Aber es war ja auch irgendwie, das hätte man vielleicht auch verhindern können. Du hast gesagt, eigentlich hat Schalke schon Probleme bekommen nach dem 2-0. Oder was heißt Probleme bekommen? Sie haben nicht mehr da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Ist das deine Wahrnehmung gewesen? Nach dem 2-0 war man sich zu sicher?
Naja, zu sicher würde ich nicht sagen, aber sie waren halt zu passiv. Sie haben sich gegen einen Gegner, der jetzt keine Wahl mehr hatte, sondern der jetzt Druck machen musste, haben sie sich wieder etwas zu weit zurückfallen lassen, und 2-0 ist immer ein gefährliches Ergebnis. Du spürst vielleicht eine vermeintliche Sicherheit, aber die Spieler wissen natürlich, es ist keine Sicherheit, weil ein Tor reicht, um das Ganze dann möglicherweise zu kippen, und dann hat Paderborn das natürlich auch ganz gut gemacht. Schalke wurde nervöser. Bestes Beispiel war der überflüssige Ballverlust von Mörkin vor dem Tor zum 3-2 für Paderborn. Und dann hast du den natürlich innerhalb von ungefähr 20 Minuten hast du dir alles dann wieder umgerissen, was du dir vorher aufgebaut hast. Natürlich lobt man dann hinterher die Moral, die sie dann bewiesen haben, und Top hat das wirklich super gemacht, also war ganz, ganz tolle Aktion, finde ich, freue ich mich auch unheimlich für ihn, dass ihm das so geglückt ist. Aber dieses Loben der Moral, also ich halte es schon für selbstverständlich, dass eine Mannschaft, die dann 2-3 in Rückstand gerät, dass die dann am Schluss noch alles versucht, wenn du 8 Minuten Nachspielzeit kriegst, dass die wirklich dann auch alles versucht, um dann wenigstens noch den einen Punkt zu holen. Also da bin ich dann wahrscheinlich wirklich irgendwie oldschool und sage, Moral erwarte ich einfach von einer Mannschaft, die in der Schalke-Situation steht und für die 60.000 Leute ins Stadion gekommen sind, um die spielen und idealerweise siegen zu sehen. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Also ich hader so ein bisschen mit diesem Spiel gegen Paderborn. Du hättest eine riesen Chance gehabt, du hättest wirklich 2 Siege hintereinander haben können, 6 Punkte. Wäre eine Riesensache gewesen, und gut, ist jetzt wie es ist, aber ich möchte vor allem nicht aus Schalker Sicht, dass diese 20 Minuten Rückfall, dass das jetzt wieder möglicherweise symbolisch wird für die nächsten Saisonspiele, nämlich dass sie nach einem Gegentor direkt dann immer wieder anfangen zu wackeln.
Ich habe gerade nochmal die Tabelle aufgemacht, ich habe es zwar im Kopf, aber ich sichere mich in letzter Zeit immer gerne mal ab, weil ich manchmal was raushaue. Ja, 2 Punkte mehr, stehst auf Platz 12 mit 32 Punkten und hast 7 Punkte auf Platz 16 und 8 auf Platz 17, das ist schon...
Das wäre dann schon, das wäre schon ein Brett gewesen, ein Polster, und du hättest vor allem die Situation, dass ich erwähne es jetzt mal ganz kurz, dass der Abstand zu Platz 3 fast genauso groß gewesen wäre wie der zu Platz 16. Ich glaube, 9 Punkte wären es dann gewesen. Und dann hättest du ja schon im Grunde ja so ein bisschen auch schon vielleicht Planungssicherheit auch schon gehabt. Das hätte natürlich alles, was sich so in dem und um den Verein herum bewegt, so ein bisschen noch weiter beruhigt. Jetzt hast du 5 Punkte, du spielst wieder auswärts. Also 5 Punkte vor auf Platz 16, du spielst wieder auswärts, da wissen wir alle nicht, was da passiert. Und da kann an einem Spieltag kann die ganze Situation schon wieder deutlich schärfer werden, als sie im Moment ist.
Mit Blick auf die Tabelle, es ist Wahnsinn, wie eng das alles ist, ne? Also ich würde jetzt mal sagen, St. Pauli und Kiel, die sind schon eigentlich nicht durch, aber haben einen Schritt getan, um den Aufstieg in die erste Bundesliga zu schaffen. Hamburg, ja, über die brauchen wir gar nicht sprechen. Das ist schon ein Phänomen, ne? Dass die jetzt wieder so, trotz Trainerwechsel.
Ja, nicht nur der HSV. Du hast ja alle Mannschaften, die da um Platz 3 kämpfen. Also Kiel und St. Pauli haben tatsächlich jetzt einen ganz großen Schritt gemacht am Wochenende. Aber du hast ja auch die ganzen Verfolger. HSV, Hannover, Fürth. Fürth war neulich noch da im ganz, ganz dick im Geschäft. Die haben jetzt, glaube ich, von den letzten 5 Spielen haben die 4 verloren. Der HSV als Tabellendritter, ich habe das heute Morgen extra nochmal nachgerechnet, die haben 1,6 Punkte im Schnitt geholt. Schalke hat unter Gerrards 1,4 geholt. Das heißt, mit Gerrards ist Schalke quasi auf Platz 3 Niveau. Und wenn ich mir jetzt mal die ganzen Spiele in dieser Saison angucke, in denen Schalke aus meiner Sicht hätte punkten müssen, können, sollen oder wie auch immer. Jetzt mal nur als Beispiel dieses Hinrundenspiel in Wiesbaden, wo sie eigentlich alles im Griff haben, wo in der letzten Sekunde dann dieses Slapstick-Tor fällt. Aber das, ich sage selber immer, nicht so viel über hätte und wäre reden und nichts hochrechnen, es ist, wie es ist. Aber ich glaube trotzdem, dass auch für diese Schalke-Mannschaft in dieser Saison deutlich mehr hätte drin sein müssen.
Und ich bin davon überzeugt, hätten sie gegen Paderborn gewonnen, würden wir auch weiter, oder ich zumindest, nochmal wieder weiterrechnen.
Naja, so absurd ist die Rechnung ja gar nicht. Du hättest 9 Punkte auf Platz 3. Ich höre gleich auf. Ich höre gleich auf mit den Aufstiegsvisionen. Ich weiß, es ist jetzt im Moment völliger Quatsch. Aber es wären 9 Punkte auf Platz 3 gewesen. Und erinnere dich an die Saison vor 2 Jahren. Da hatte Schalke, glaube ich, 8 Punkte Rückstand, als Büskens übernahm. Aber 2 Spiele weniger als jetzt. Und standen aber am vorletzten Spieltag schon als Aufsteiger fest. Also, machbar ist im Grunde alles. Aber jetzt bei 11 Punkten sollten wir uns dann nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Lass uns nach dem Hertha-Spiel nochmal drüber reden.
Ja, können wir gerne tun. Wir haben ja noch ein bisschen was abzuarbeiten. Was ich beeindruckend finde, wir hatten Yusuf Kabadai als Zweifach-Torschütze gegen St. Pauli mit seinem geilen Move oder Moves nach dem Tor. Soll sich feiern lassen, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Alles kein Problem. Gegen Paderborn, wie hast du ihn da gesehen?
Naja, ich hab ihn relativ unauffällig gesehen, sagen wir so. Für mich die auffälligste Szene war, glaube ich, als es den Elfmeter für Schalke gab und er Karaman schon vor dem Elfmeter abgefeiert hat und in seinen Armen lag und an ihm hochgesprungen ist. Naja, wir sollten jetzt nicht immer alles an dem St. Pauli-Spiel dann auch festmachen und damit vergleichen. Also Fakt ist, dass er jetzt einfach erstmal in der Startelf zweimal hintereinander war. Das ist ja für ihn auch nicht selbstverständlich. Und er hat mich jetzt auch nicht großartig enttäuscht, aber so die ganz großen Akzente konnte er jetzt auch nicht setzen, wie ich eigentlich ohnehin finde, dass das von Schalke eine relativ geschlossene Leistung eigentlich war. Ich finde, da gab es jetzt nicht die herausragenden oder auch nicht die komplett abfallenden Spieler.
Heute hat er zum Beispiel wieder im Training den entscheidenden, es gibt immer so Trainingsspiele, muss man vielleicht erklären. Es gibt ja auch eine interne Rangliste, ne? Die scheint sehr, sehr wichtig für die Spieler zu sein und die sind auch sehr, sehr ehrgeizig. Und das Siegerteam macht auch immer ein sehr schönes Siegerbild, posieren dann da, finde ich alles super und toll. Und Yusuf hat heute den entscheidenden Elfmeter, weil in den Spielen das Unentschieden stand, geschossen. Er hat auch wieder so einen geilen Move gemacht.
Er lief sozusagen in die Ecke, wo die heute beim Training zugelassenen Journalisten standen.
Ja.
So quasi in die Fankurve, wenn man so will.
Ja, genau. Ja. Hat schon mal geübt für Sonntag gegen Hertha BSC. Aber ich wollte eigentlich gar nicht auf den Yusuf bleiben, sondern auf Keke Top gehen. Weil der hat ja dann das Entscheidende, also der hat ja nochmal das wichtige 3:3 erzielt und aus meiner Sicht war das Spiel schon verloren. Ich habe die Hoffnung aufgegeben und war schon wieder deprimiert und traurig und denke, jetzt fängt der ganze Mist wieder von vorne an. Aber er hat ja dann das 3:3 gemacht und er ist immer noch voller Demut. Also auch nach dem Spiel in der Interview, in verschiedenen Interviewszenen hat er sich demütig gezeigt. Heute hatten wir zum Interview, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Super Typ von der Einstellung her, finde ich das. Also er ist nicht abgehoben und gesagt, hey, ich bin jetzt der große Held, weil ich habe das 3:3 gemacht und habe mich mal hier durchgetankt, wie früher Gerald Asamoah. Ja, nein, also ich finde den einfach richtig gut. Und er hat auch eine sehr gute Selbstwahrnehmung. Er hat heute gesagt zum Beispiel, wir haben ihn gefragt, oder du hast ihn sogar gefragt, warum er nicht immer zum Einsatz kommt, ob er sich immer hinten anstellen muss gegen Simon Cerodde, ob das für ihn blöd ist. Er hat gesagt, nee, wenn der Trainer das so sieht, und ich habe ja auch nicht die besten Leistungen gezeigt, also er ist, da weiß, was los ist. Super Typ.
War jetzt nicht meine Frage, muss ich zugeben, aber ich hätte ihm die Frage natürlich auch gestellt. Ja, ganz, ganz, wirkt ganz, wie du sagst, demütig, bescheiden. Er hatte heute ja die Chance in der Mixzone, hätte ja auf den Putz hauen können und sagen, Freunde, wer ist Cerodde? Ich muss spielen, ich will spielen und ich werde auch spielen und wie auch immer. Das hat es ja auch alles schon gegeben, dass auch junge Spieler so aufgetreten sind. Ja, aber er scheint sich, also wenn er jetzt nicht, wenn er uns dann jetzt nicht irgendwas vorschauspielert, dann scheint er wirklich da noch so eine ganz gute Bodenhaftung zu haben. Hat ja auch das Ballnetz heute ganz brav nach dem Training getragen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Strafaktion war für der Lapsus, der ihm da wohl ja im Trainingsspiel unterlaufen ist. Ja. Aber das wirkt alles ganz, 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 ganz bodenständig bei ihm. Und er hat ja auch eine, ja, er weiß ja auch, wo er im Grunde herkommt. Er ist ja in die Saison quasi so ein bisschen auf Bewährung gestartet. Man hat ihn ja dann ins Trainingslager so ein bisschen mitgekommen. Also ich glaube, Peter Knebel und André Hechelmann und auch Thomas Reis, so richtig dem Braten getraut haben die noch nicht. Es hieß ja dann, wir nehmen ihn mit und er soll dann mal zeigen, was er kann. Und er ist dran geblieben, hatte auch Tiefen zwischendurch, aber ist jetzt, glaube ich, immer mehr dabei, Fuß zu fassen. Und ich habe ihm dieses Tor da am Samstag gegen Paderborn, was er richtig gut macht, habe ich ihm auch wirklich gegönnt.
Ja. Obwohl er ja wirklich immer so ein bisschen stoffelig wirkt, ne? Wenn du so ihn am Rand siehst, ist ja.
Ja, ist ein Junge, ne? Der ist 19. Der ist ja. 19. Also der sucht ja auch noch so seinen Weg und ich denke mal, das ist ja für so Jungs, auch wenn die natürlich da auch mittlerweile drauf geschult und vorbereitet werden, aber wenn du beispielsweise heute davor, ich weiß nicht, wie viele waren wir, 7 oder 8 Journalisten stehst und musst denen irgendwas sagen und du weißt, was du da jetzt sagst, das wird da sogar dann 1:1 veröffentlicht, weil dann in dem Moment ist keiner von der Schalker Medienabteilung dazwischen, der das dann filtert, der ist zwar schon da, aber der kann es nicht verhindern, wenn es in die Kamera gesagt wird. Dann musst du ja auch schon so ein bisschen nachdenken und auch so ein bisschen auch reflektieren, was machst du jetzt hier eigentlich? Und dann also ich glaube schon, dass er privat wahrscheinlich ein ganz umgänglicher Bursche irgendwie ist. Keine Ahnung, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass er irgendwo auch ein ganz guter Kumpel ist.
Wird auch gute Chancen haben, bei der U20 mitzuspielen. Ne? Also morgen wird, glaube ich, bekannt gegeben, denke mal.
Ja, natürlich ist ja. Er hat ja auch schon U-Nationalmannschaften durchlaufen und ich denke, das ist ja auch ein logischer Schritt, wenn er jetzt in der zweiten Liga dabei ist, Fuß zu fassen. Das wird natürlich dann an anderer Stelle auch anerkannt und registriert, während Hassan Ouedraogo hat seine Teilnahme, seine Berufung für die U-Mannschaft abgesagt, weil er sich jetzt im Moment hier auf Schalke konzentrieren, weil er aus einer langen Verletzungspause kommt und
U17, ne?
Da jetzt auch möglicherweise nichts riskieren will. Du hast gemerkt, ich habe gerade so ein bisschen gestutzt, weil ich weiß gar nicht, ist er noch U17 oder muss ich jetzt
gestehen? Also ich glaube schon.
Wahrscheinlich, ne? Ja. Er wird im Mai 18, also müsste er noch U17 spielen, ja.
Okay. Ist er ein Thema für Sonntag? Ich meine, er war im Kader gegen Paderborn, macht auch Training fleißig mit?
Also Training macht er fleißig mit, macht da, um jetzt mal eine Trainingsleistung zu nennen, macht da einen guten Eindruck. Das hat uns auch Gerald Asamoah so bestätigt, mit dem wir mal darüber gesprochen haben, der ja deutlich mehr Einheiten sieht als wir. Mhm. Die Frage ist ja, wie wird Paul Seguin im Mittelfeld ersetzt? Ich denke mal, wenn Seguin spielen könnte, er ist ja gelb gesperrt in Berlin, dann würde Karel Gerards, glaube ich, nichts verändern an der Startelf. Jetzt hat er natürlich verschiedene Optionen. Seguin würde ich mal eher als defensiven Mittelfeldspieler einordnen, gerade dann, wenn Schallenberg hinten in der Abwehr spielt, dann hat er ja mehr eine defensive Rolle. Wenn Gerrards 1:1 die Positionen tauscht, dann würde er Schallenberg hinten drin lassen und würde möglicherweise Danny Latzer bringen. Hassan Ouedraogo ist ja zweifellos mehr offensiv orientiert. Und um den dann einzubauen, müsste Gerrards natürlich schon so ein bisschen dann grundsätzlich umbauen. Er könnte natürlich Schallenberg wieder ins Mittelfeld sozusagen befördern und vielleicht Kaminski dann wieder hinten rein und dann Ouedraogo so ein bisschen versuchen, vorne einzubauen. Ja, wir werden Karel Gerrards am Freitag in der Pressekonferenz sicherlich danach fragen, ob er da die Katze aus dem Sack lässt, ob Ouedraogo direkt in der Startelf steht. Das wage ich mal zu bezweifeln, würde ich an seiner Stelle wahrscheinlich auch nicht machen, wenn ich Trainer wäre. Also Startelf tue ich mich noch ein bisschen schwer mit dem Gedanken bei Ouedraogo.
Müssen wir erstmal kurz die Leute auf den aktuellen Stand bringen. Wir kommen ja gerade quasi vom Training. Gestern hatte ich angekündigt, dass Brandon Soppy und Kenan Karaman individuell trainieren. Heute wurde dann leider bestätigt, Brandon Soppy fällt mit muskulären Problemen aus, wird es bis Sonntag nicht schaffen. Bei Kenan ist es so, steht auf der Kippe. Aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Gestern war ich noch der Meinung, der Trainer wird Ron Schallenberg wieder auf die Sechs packen. Aber ich glaube, jetzt ist zu viel Rotation drin, weil du musst ja erstmal Brandon Soppy hinten ersetzen. Und da fallen mir ja nur zwei leider ein, und das ist Henning Matriciani und Cedric Brunner. Ich habe heute schon mein Trainingsupdate gesagt, selbst wenn Henning im Training einen Tacken vor Cedric ist, würde ich, glaube ich, Henning nicht spielen lassen, weil es gibt ja ein Hinspiel. Und ich glaube, Henning hat da vom altbekannten Fabian Reese ordentlich eins für Mütze bekommen, wurde ausgetanzt. Ich könnte mir vorstellen, dass es beim Henning vielleicht noch im Kopf drin ist.
Ja, stimme ich dir zu. Ich kann mich auch noch gut an das Hinrundenspiel erinnern. Fabian Reese, sehr stark, der Ex-Schalker. Und Henning Matriciani hatte große Schwierigkeiten mit ihm. Schalke hat 2:1 verloren. War übrigens das zweite und letzte Spiel von Matthias Kreuzer als Interimstrainer. Ja, das muss Karel Gerrards wissen, wie er das regelt, ob Herr Brunner da möglicherweise mehr zutraut. Ich fürchte, bei den Schalker Fans wird das Vertrauen im Moment weder in Henning Matriciani noch in Cedric Brunner besonders groß sein. Aber ich denke mal, irgendeinen wird's erwischen. Wenn Gerrards da jetzt auch noch irgendwelche Rotationen durchführt und ganz andere Spieler da positioniert, dann muss er wahrscheinlich zu viel durchwechseln und zu viel rumwürfeln. Also ich denke mal, einer wird sein. Und wir wissen aber auch bei beiden, sowohl bei Henning Matriciani als auch bei Cedric Brunner, dass sie es besser können, als sie es in dieser Saison hin und wieder gezeigt haben. Vor allem Cedric Brunner ist mir in dieser Saison eigentlich ein Rätsel. Also ich fand den bislang eigentlich immer recht solide. Auch in der ersten Liga, finde ich, hat er das einigermaßen vernünftig hin und wieder gelöst. Aber in dieser Saison hängt er ja eigentlich seit Saisonbeginn. Er war ja auch viel verletzt, ist viel ausgefallen. Aber so richtig in Fahrt gekommen ist er ja eigentlich überhaupt noch gar nicht.
Dominik Drexler hat mir gerade noch gesagt, ich wollte es eigentlich schon viel früher anbringen, gerade als wir über Keke Topp gesprochen haben. Da gab es heute eine Situation beim Training, da war Keke nicht ganz unbeteiligt, dass seine Mannschaft in Elfmeter schießen musste. Er hat einen Ball verloren, er hat den nicht abklatschen lassen, sondern einfach, also er konnte ihn nicht kontrollieren, und Dominik Drexler hat es gesehen, war in seinem Team, stand hinter ihm und war stinkesauer und hat den Keke ordentlich mal angepfiffen. Und du hast gerade gesagt, vielleicht erwartet das ja Trainer Karel Gerrards. Heute hat er wirklich lautstark auf dem Platz agiert, obwohl ich das schon öfter mal gesehen habe, dass er da einen raushaut. Und was hat der Keke gesagt? Ich fand es bemerkenswert. Wir haben uns in der Mixzone angesprochen, wie er denn damit umgeht, wenn er von so einem Spieler einen auf den Sack kriegt, der eigentlich ja jetzt gar keine Rolle spielt, ne?
Also, dass Dominik Drexler gar keine Rolle spielt, wage ich mal zu bezweifeln.
Auf dem Aufstellungszettel.
Er mag auf dem Aufstellungszettel jetzt eine Zeit lang keine Rolle gespielt haben, aber, und das wurde ja auch aus der Antwort von Keke Topp ganz deutlich, ich glaube, innerhalb der Mannschaft,
Hast habe ich dich runtergedreht?
Hast du mir den Saft abgedreht? Unfassbar.
Ach, du hast meinen Kopfhörer genommen.
Unverschämtheit.
Jetzt kannst du weiter, ich muss einen Schluck trinken.
Ich muss einen Schluck trinken? Du musst einen Schluck trinken, okay. Bin ich dann wieder drauf oder hast du mich jetzt, lässt du mich jetzt hier ins Leere reden? Gut, also ich glaube schon, dass innerhalb der Mannschaft Dominik Drexler eine sehr große Rolle spielt und Keke Topp hat ja auch gesagt, ja, er hat ja im Grunde völlig recht. Ich habe im Trainingsspiel, ich hatte einen Ballverlust, daraus ist ein Tor geworden und dadurch haben wir das Trainingsspiel verloren. So, und du hast gerade schon gesagt, wie ehrgeizig die Jungs bei der ganzen Geschichte sind. Und da hat Dominik Drexler natürlich Klartext geredet, auch laut und deutlich. Halte ich aber für völlig normal. Passiert in jeder Truppe, in jeder Kreisligamannschaft, passiert sogar bei uns freitagsabends in der Hobbytruppe, wenn da irgendwas kolossal schief läuft. Thema Hobbytruppe musst du mich gleich nochmal dran erinnern. Ich muss Grüße loswerden, sonst Hobbytruppe, vergesse ich das. Ja. Sonst vergesse ich das.
Ich ahne schon.
Muss aber sein. Muss aber sein, auch aus gutem Grund. So, Dominik Drexler ist in der Tat jemand, der, das ist mir aber auch schon ein paar Mal aufgefallen, der beim Training viel, viel auch spricht. Nicht immer so in der Lautstärke natürlich, das war jetzt auch ein besonderes Ereignis, aber der versucht schon auch viele, viele Ratschläge anderen Spielern zu geben. Ich weiß noch, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hat er sich mal Blendi Idrissi zur Brust genommen und das waren so Szenen, die sind mir auch aufgefallen, dass Idrissi im Trainingsspiel die Dinge manchmal zu kompliziert macht. Dann versucht er irgendwas Besonderes zu machen und Drexler hat ihm dann klipp und klar gesagt, Blendi, mach doch einfach mal die einfachen Sachen. Die bringen uns doch viel weiter. Und ich glaube schon, dass solche Ratschläge auch bei jungen Spielern, dass die ankommen. Und du hast ja heute auch gemerkt, bei Keke Topp, der hat ja schon dann eine gewisse Einsicht auch gezeigt. Was Gerards
vor Hast du ihm, schon zitiert, was er gesagt hat?
Er hat gesagt, der hat ja auch völlig recht. Und es ist doch auch, ich glaube, wörtlich hat er gesagt, ist doch auch völlig richtig, dass ich dann einen auf den Sack kriege.
Ja, und wenn ein Domme was sagt, richtig. Ne, ja. Dann hat das natürlich auch gesetzt.
So, ja, ja, ist ja auch. Drexler ist ja auch ein,
ja?
ein zweifellos erfahrener Spieler. Das ist er nun mal, da gibt's überhaupt keine Diskussion. Ich sehe ihn eigentlich auch gerne spielen, weil der hat manchmal richtig schlaue, intelligente Lösungen, wo man von oben nicht sofort drauf kommt. Manchmal sind ja viele Dinge vorhersehbar. Du weißt ja eigentlich vorher schon, wo der Ball, weil du ja selber auch ein Gefühl dafür hast. So, wenn ich jetzt da unten wäre, ich würde ihn dahin spielen. Und das ich sag mal, ein großer Prozentanteil wird das ja auch so gemacht und so ein Spiel lebt ja dann davon, dass eben auch mal was passiert, wo du vorher nicht mitrechnest. Und das kann Dominik Drexler, wenn er gut drauf ist. Aber er taucht natürlich dann auch manchmal zu sehr ab. Und wenn Karel Gerards der Überzeugung wäre, Drexler würde der Mannschaft weiterhelfen, dann würde er ihn auch aufstellen. Das unterstelle ich mal jedem Trainer, dass er da keine persönlichen Motive irgendwo geltend macht. Und Drexler ist ja beispielsweise auch ein Kandidat für den Sonntag, für einen freien Mittelfeldplatz, obwohl ich ihn eigentlich auch mehr so ein bisschen offensiv orientiert sehe. Ohnehin muss man ja auch erstmal abwarten, was mit Kenan Karaman ist. Sollte der auch noch ausfallen, dann musst du ja dann sowieso auch noch eine zusätzliche Position dann wieder neu ersetzen.
Wollen wir das nicht hoffen? Kenan Karaman, mal der beste Scorer. Da haben wir heute auch drüber gesprochen. In der Mixzone ist schon sehr auffällig. Schalke hat mit Abstand die meisten Torschützen. Was für uns, und ich bleibe auch dabei, nicht unbedingt für den Verein spricht. Keke Topp hat das schon wieder ein bisschen anders herausgestellt. Er hat gesagt, aber wieso? Wir haben doch gar keine Probleme in der Offensive. Wir haben 18 verschiedene Torschützen. Aber ich glaube, du brauchst schon einen haben wir ja. Mit Kenan Karaman, aber vielleicht zwei, drei Spieler, die auch mehrere Tore schießen, weil die 18 haben dann im Schnitt ein Tor.
Ja, und ich glaube, zwei Eigentore kommen sogar auch dazu. Diese Statistik ist wirklich interessant, wenn du tatsächlich hat Schalke sehr viele Torschützen. Naja, entscheidend ist, was unterm Strich dabei rauskommt. Sie haben ja tatsächlich keinen, sie haben ja, glaube ich, mit einer der besten Angriffsreihen der zweiten Liga, haben jetzt zweimal hintereinander drei Tore auch geschossen. Also da drückt der Schuh ja nicht. Fakt ist, dass in der Bewegung nach hinten, dass es da meistens haperte. Natürlich hast du ja in der Aufstiegssaison gesehen, wie gut es tut, wenn du einen hast, der der quasi Dauer knipst. Aber jetzt hat sich ja zumindest mit Kenan Karaman jemand herauskristallisiert, der zumindest jetzt schon mal zweistellig ist. Ich glaube, er hat 10 Tore geschossen und 6 Vorlagen gegeben. Also das ist ja zumindest schon mal was. Es sah ja zwischendurch ganz anders aus. Du hast ja zwischendurch, ich glaube, Brian Lassme, Sebastian Polter und Kenan Karaman und Simon Terodde waren ja irgendwie lange mit 3 Toren, haben die sich ja da so ein Schneckenrennen geliefert. Und Kenan Karaman ist ja vor allem dadurch, dass er in den letzten 4 Heimspielen hat er jedes Mal getroffen. Dadurch ist er jetzt so ein bisschen da an die Spitze gekommen. Von dem Gedanken, dass wir in dieser Saison wieder einen haben, der 30 Tore macht, mussten wir uns ja schon relativ früh verabschieden.
Noch ist Zeit.
Ja, das wird aber ein ambitioniertes Unternehmen.
Drücken wir erstmal die Daumen, dass der Kenan am Sonntag überhaupt dabei sein kann. Das, glaube ich, wäre schon wichtig. So, ich gucke mal auf die Uhr. 35 Minuten haben wir auf dem Tacho. Ich würde noch auf einen Spieler eingehen. Paderborn, Torschütze, Brian Lassme. Hat bei uns im Spielerzeugnis die beste Note bekommen. Also war aus unserer Sicht der beste Spieler auf dem Platz. Aber die Außendarstellung ist eine ganz andere. Ich habe dann auch eine Umfrage gemacht. Spieler des Spiels hat Keke Top mit Abstand gewonnen, obwohl er nur 15 Minuten gespielt hat. Und Brian Lassme hat 78 oder 79 Minuten gespielt, hat ein Tor gemacht, aber ist in der Wahrnehmung draußen, kommt nicht gut weg. Woran liegt das?
Naja, sagen wir so, die Spieler des Spiels und so und auch unsere Noten, das sind ja alles subjektive Eindrücke. Es gibt ja keinen objektiven Maßstab, wie du jetzt einen Spieler bewertest. Das ist ja keine Mathematik, wo du sagst, 2 und 2 ist 4 und das ist richtig und alles andere ist falsch. Ich glaube, ich hätte Keke Top wahrscheinlich auch zum Spieler des Spiels gewählt, weil er mit dieser einen Aktion natürlich die ganze Stimmung ja nochmal komplett gekippt hat. Ich glaube, wenn die das Spiel wirklich verloren hätten, dann hättest du ja schon wieder noch mehr Krise und noch mehr Tränen, noch mehr Unsicherheit und noch mehr Nervosität und das ganze Paket gehabt. Und so hat er ja den Schalker-Fans zumindest noch ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert. Außerdem war das Tor, ich bleibe dabei, das war einfach richtig gut. Er hat den Ball in einer schwierigen Situation angenommen, der war nicht leicht zu verarbeiten. Er hat 2 oder 3 Abwehrspiele, hat er wirklich sowohl technisch sehr gut als auch mit einer enormen Willensleistung stehen lassen, hat dann eiskalt abgeschlossen. Ich glaube, ich hätte Keke Top auch gewählt. Das ändert ja nichts an der ordentlichen Leistung von Brian Lassme. Naja, die Wahrnehmung, die hat sich natürlich jetzt im Laufe der Saison festgesetzt. Da erzählen wir ja auch nichts Neues. Er fällt halt dadurch auf, dass er sehr schnell ist, dass er aber mitunter Probleme hat, mit dieser Schnelligkeit auch was Produktives anfangen zu können. Er hat also manchmal technische Probleme. Wir wollen mal nicht den Satz von Thomas Reis vergessen, den er ja direkt zu Saisonbeginn etwas flapsig gesagt hat. Wenn wir dem Brian jetzt noch seine Lederallergie abtrainieren können, dann könnte das ein ganz großer werden. Ein Satz übrigens, den man ihm in der Schalker Chefetage sehr übel genommen hat. Also da ist der Grat zwischen einfach einen Spaß zu machen und wie ernst das dann angenommen wird, der war da für Thomas Reis dann offenbar doch etwas zu schmal.
Kurze Zwischenfrage, ja. Wie viel sind davon noch da?
Ja, da kommen wir gleich drauf. Ja. Wahrscheinlich keiner mehr, aber Thomas Reis auch nicht mehr. Also der Einzige, der noch da ist von damals, ist Brian Lassme. So, das ist ihm schon mal dann zugute zu halten. Nein, aber die Diskrepanz ist natürlich groß und natürlich nehmen völlig zu Recht viele Leute, die sich das angucken, die nehmen halt wahr, Mensch, der kriegt den Ball in so einer aussichtsreichen Situation und verstolpert den wieder oder hätte doch mehr draus machen können oder da hätte doch das und wie auch immer. Meine Meinung kennst du, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, dieser Lassme-Transfer, der aus Bielefeld, da war einfach auch ein bisschen Fantasie bei. Du wusstest halt, der ist schnell und du hoffst natürlich, dass er das irgendwie dann, dass man den irgendwie hinkriegt, dass er auch dann viel knipst oder gut vorbereitet oder wie auch immer. Das ist oft schiefgegangen bei ihm. Ich habe aber nach wie vor die Hoffnung, dass er sich immer weiter gut entwickelt. Ich denke, das Spiel gegen Paderborn war ein ganz guter Schritt. Das Tor hat er auch richtig gut gemacht. Und das wird ihm nicht immer gelingen. Er wird auch nach wie vor Bälle verstolpern. Aber ich bleibe dabei, wenn er bei dieser Schnelligkeit auch noch technisch eine Granate wäre oder gewesen wäre, dann hätte der Zweitligist FC Schalke 04 ihn nicht verpflichten können. So realistisch muss man mittlerweile sein. Also holst du dann so einen, wo du sagst, der ist ausbaufähig und jetzt warten wir erstmal ein bisschen ab. Ich finde auch nach wie vor, wenn ich den spielen sehe, der stiftet einfach auch viel Unruhe.
Macht so Räume frei.
Der macht Räume frei, mit dem weißt du als Verteidiger, glaube ich, gar nicht so richtig was anzufangen, weil der hat auch keine fixen Laufwege. Der läuft auch manchmal irgendwo hin, wo ich sage, mein Gott, was will er jetzt da? Und denkt sich ja wahrscheinlich dann auch was dabei. Also ich sehe ihn zumindest als Unruhestifter. Jetzt hat er auch noch ein Tor gemacht und jetzt warten wir doch erstmal ab, wie sich das mit ihm weiterentwickelt. Ich finde ja ohnehin, dass man auch mal ein bisschen Geduld haben muss und nicht nach zwei, drei Spielen dann immer sofort jemanden dann sozusagen schon aufs Abstellgleis schieben muss. Mir geht das heute, muss ich ganz ehrlich sagen, mir geht das oft viel zu schnell alles heute, dass man Spieler schon kritisiert und zwar quasi dauerhaft kritisiert, aber auch in die andere Richtung, dass man Spiele auch viel zu schnell hochjubelt. Zum Beispiel ist mir die Lobhudelei auf Kabadai nach seinem Spiel gegen St. Pauli, muss ich ganz ehrlich sagen, die ist mir auch sauer aufgestoßen. Nicht seine Leistung, aber dann, was dann daraus gemacht wird.
Ja, du musst ja auch in so einer negativen Stimmungslage auch mal. Du bist ja froh, wenn du irgendwas Positives berichten kannst.
Ja, natürlich sind wir ja auch, aber es gibt ja auch immer, das ist halt unsere Art, über sowas zu berichten. Für uns ist ein Kabadai kein Mini-Ronaldo, sag ich mal. Nein, noch nicht. Vielleicht wird das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das sind Begrifflichkeiten, die stören mich einfach.
Okay, schließen wir das Spiel gegen Paderborn ab. Ich glaube, wir haben alles, zumindest was ich mir vorgenommen habe. Ich überlege nochmal mit Blicke in die Kamera, ob wir auch wirklich alles haben, aber ich glaube schon. Ich habe hier gerade noch, ich scroll ja immer so durch, ich hatte gerade auch nochmal aufgerufen. Hast du gestern ein Spiel gesehen, Saarbrücken gegen Mönchengladbach?
Ja, mit einem Auge.
Ja. Also zum Beispiel auch, weil das wollte ich gerade einwerfen, bei Brian Lassmer, da ist der Brünker, der das 2-1 gemacht hat, ist, glaube ich, nicht aufgefallen und macht dann so ein Ding und ist dann auch Spieler des Spiels. Ne?
Ich bin, muss ich gestehen, nur damit du siehst, wie ich so ein Spiel lesen kann mit all meiner Erfahrung. Mhm. Ich bin, glaube ich, mit Beginn der Nachspielzeit bin ich irgendwie in die Küche gegangen und habe gesagt, da brennt nichts mehr an, du bereitest dich auf die Verlängerung vor.
Ja.
Und als ich wiederkam, da lief, glaube ich, schon irgendwie das Heute-Journal oder so. Nee, ich sah einen völlig deprimierten Gladbacher Spieler und dachte mir, Mensch, wieso holen die jetzt kurz vor der Verlängerung, wieso holen die dann Gladbacher Spieler jetzt zum Interview?
Ja, so ist das. Grandios, ne? Mit Saarbrücken. Tja. Dritte Liga, irgendwie. Ja. Ich weiß noch, das erste Spiel von Saarbrücken im DFB-Pokal, wo sie ihre erste Überraschung gelandet sind, da waren die in der dritten Liga abschießgefährdet.
Ja, ja.
Die sind ja ganz schlecht gestartet.
Richtig.
Haben sich so ein bisschen gefangen jetzt. Ja. Und dann sieht man wieder mal, es gibt Grenzen zwischen erste, zweite und dritte Liga, aber dann auch wieder nicht.
Naja, ich sage ja immer wieder, es wird oft unterschätzt, Drittligisten sind auch Profis. Sind auch Profis.
Ja.
Sind zwar, glaube ich, habe ich auch neulich erst erfahren, wusste ich gar nicht, als ich mich tatsächlich mal damit beschäftigt habe, aus Schalker Sicht, was wäre eigentlich, wenn, die sind dem DFB aber quasi unter, also die fallen ins Hoheitsgebiet des DFB und nicht der DFL, aber sind trotzdem Profis, das heißt, die machen auch den ganzen Tag nichts anderes, als Fußball zu spielen und die können natürlich an manchen Tagen auch mal einen Erstligisten schlagen, aber das Saarbrücken jetzt, ich glaube, den dritten Erstligisten,
der dritte Erstligist,
da rausgehauen genau. Das ist natürlich schon der absolute Hammer. Und wer war denn dabei alles? Da war Bayern, Frankfurt? Bayern, Frankfurt und Gladbach. Ja, überleg mal, das ist ja jetzt auch keine...
Und jetzt spielen sie im Halbfinale gegen Kaiserslautern, die noch hinter Schalke stehen.
Ja, überleg mal.
In der Zweitliga.
Und wer hat Kaiserslautern dahin geführt als Trainer? Dimitrios Gramotzis.
Ne, ein Ex-Schalker.
Auch nicht mehr da.
Ja, auch krass, ne, der Auftritt.
Das Hammer, war, Hammer.
Ja. Tut er mir auch schon wieder leid, der Dimi, weil ich habe ihn ja auch, wir haben ihn ja auch persönlich kennengelernt, war schon eigentlich ein super Typ, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, wir, Frank Lisinski und ich haben mit dem noch eine Rechnung offen. Ja, der hat uns einmal, ich mochte den auch, ich habe jetzt auch gar nichts gegen den, aber da haben wir einmal ein Interview mit ihm gehabt, das war, das muss dann irgendwie noch während Corona gewesen sein, also digital, und zu einem fest vereinbarten Termin. Und er kam 2 Stunden zu spät.
Ich erinnere mich, ja.
2 Stunden zu spät. Und hat sich nicht einmal, auch nur ansatzweise, dafür entschuldigt. Also Frank und ich saßen wirklich 2 Stunden zu Hause vor unseren Laptops wie die Vollidioten und haben drauf gewartet und kam nichts und kann es ja dann auch nicht einfach gehen. Aber nicht ein Wort des Bedauerns oder der Entschuldigung, sondern wir sind sofort eingestiegen und
Vollprofi.
Naja, kann man jetzt drüber diskutieren. Ich finde, auch zum Vollprofitum gehört es, wie beispielsweise, pass auf, jetzt kommt wieder Opa erzählt vom Krieg, Jupp Heynckes hat Ähnliches mal mit uns veranstaltet. Das war natürlich dann ein Präsenzinterview, also persönlich, Auge in Auge. Nach dem Schalker Training, wir saßen auf der Geschäftsstelle, wo sowas dann halt immer gemacht wurde. Also es geht jetzt um die Zeit, als Jupp Heynckes Trainer auf Schalke war. Und er kam und kam nicht. Und irgendwer rief ihn dann an, wo er denn bleibt. Und dann war er zu Hause bei sich und hat sich gerade eine Suppe gekocht. Und hatte den Termin mit uns völlig verschwitzt. So, kam dann aber sofort und hat sich also... entschuldigt, also der...
Mit Suppe.
Nee, er kam ohne Suppe. Er kam ohne Suppe. Ich weiß auch nicht, ob er die Suppe dann noch gegessen hat oder nicht, aber hat sie 1000-mal entschuldigt, also war die Demut in Person. Also das war ihm richtig unangenehm. Also was ich damit sagen will, auch als Vollprofi, und Jupp Heynckes wird wahrscheinlich niemand unterstellen, dass er kein Vollprofi ist. Auch als Vollprofi bricht man sich keinen Zacken aus der Krone ab, wenn man sich entschuldigt. Aber gut, wir sind ja nicht nachtragend und trotzdem hätte ich Skamotzis, ich hätte ihm eine längere Verweildauer in Kaiserslautern auch rein menschlich gegönnt.
Naja. Aber so schnell werden wir ihn wahrscheinlich nicht wiedersehen. Nicht auf Schalke, auf gar keinen Fall.
Auf Schalke, denke ich mal, im Moment ist das ja kein Thema. Schalke hat ja auch einen Trainer.
Genau. Und wie du schon gesagt hast, mit einem ordentlichen Punkteschnitt und in einer sehr schwierigen Lage den Verein übernommen. Da bleibt einfach nur zu hoffen, dass das alles auch so bleibt. Was nicht so bleibt, und da schwenken wir jetzt mal rüber, mit Start von Matthias Tillmann als Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04, wurde ja groß angekündigt, es wird viele Veränderungen geben und personell ist ja schon einiges passiert. Und in der vergangenen Woche dann das Aus von André Hechelmann. Und das hat mich überrascht tatsächlich. Ich wusste, dass es die Wege sich trennen werden. Aber dass es dann jetzt so in einer Situation, wo Schalke gerade gegen St. Pauli gewonnen hat, hat den Spitzenreiter geschlagen, die Stimmung ist gut. Und dann kommt sowas, wo ich mir gedacht habe, warum? Da muss doch was passiert sein. Schalke hat kommuniziert. Die haben einen sehr guten Weg für beide Seiten gefunden. Ja, trotzdem bleiben für mich Fragezeichen.
Ja, mich hat an dem Tag die Meldung tatsächlich auch überrascht, auch weil ich ähnlich gedacht habe wie du, obwohl man das wahrscheinlich auch lösen muss oder voneinander abkoppeln muss. Ich habe auch gedacht, Mensch, jetzt hat die Mannschaft gegen St. Pauli doch gezeigt, dass, auch wenn sie sicherlich nicht optimal zusammengestellt ist, aber dass da doch einiges Potenzial drin schlummert, die können was. Also die ganzen Leute, die Hechelmann da geholt hat, das sind ja doch nicht nur alles Blinde, um es mal so ein bisschen salopp zu formulieren. Und dann kam Die Trennung von Hechelmann, auch die sofortige Trennung, das hat mich so ein bisschen im ersten Moment überrascht. Schalke begründet das natürlich so und das ist auch logisch und die sagen, naja, sofortige Trennung deshalb, weil wir planen ja jetzt oder wir fangen ja jetzt an, die nächste Saison zu planen. Und das können wir jetzt oder das sollten wir jetzt nicht einem überlassen, der dann nicht mehr dabei sein wird. Also das sollen dann ja lieber die Leute machen, die auch dann noch federführend sein werden, wenn die Saison losgeht und die Entscheider sein müssen und diese Entscheidung auch rechtfertigen und vertreten müssen. Und insofern, ja, macht das dann schon Sinn. Du sagst, es muss was vorgefallen sein, war auch mein erster Gedanke, weil ich finde auch die Schalker Mitteilung, die las sich etwas kühl und sehr sachlich und sehr routiniert. Also da waren die üblichen alles gute Wünsche bei und wir danken ihm. Und also das war im Grunde so eine Trennungsformulierung aus dem Stehsatz, den man irgendwo in der Schublade hat und den man dann immer rausholt, wenn dann Leute gehen müssen, was ja auf Schalke gerade auch in der Führungsebene zuletzt sehr häufig der Fall war. Es war bislang aber jetzt nichts irgendwie rauszukriegen, dass es jetzt tatsächlich den einen Vorfall gegeben hat, dass man das dann eben jetzt sofort vollzogen hat. Wenn man es jetzt mal ganz nüchtern sieht, dann sagt Schalke halt oder dann ist halt die Meinung, dritthöchstes Budget der Liga, der zweiten Liga, Tabellenplatz 14, passt nicht, also zu hohe Kosten für zu wenig Leistung. Wer ist dafür verantwortlich? Der Kaderplaner, Sportdirektor, technischer Direktor, wie wir ihn nennen. Also André Hechelmann, versuchen wir es mit einem anderen, mit einem neuen. Außerdem muss es auch, wenn man so zwischen den Zeilen liest und so, wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, es muss wohl auch in der Konstellation, in der Zusammenarbeit mit Marc Wilmots, muss es wohl auch nicht so hundertprozentig gestimmt haben. Das war ja dann im Grunde schon klar, als man dann Wilmots als Sportdirektor geholt hat und für André Hechelmann die Position des technischen Direktors quasi neu erfunden hat auf Schalke, dass man sich da irgendwie arrangieren müsste, wer macht jetzt was, wer hat wann das Sagen, wer hat vielleicht mehr zu sagen, wer hat weniger zu sagen. Und ich vermute mal, dass Hechelmann da auch so die ein oder andere Sache nicht gepasst hat, sodass er sich dann auch letztlich zu dieser Trennung auch bereit erklärt hat. Gleichwohl haben wir gehört, dass er von diesem sofortigen Ende der Zusammenarbeit ziemlich überrascht gewesen sein soll.
Ja, gibt viele Theorien. Jetzt ist mir gerade noch eine in den Kopf geschossen, als du gerade angefangen hast, davon zu erzählen. Der André Hechelmann ist nach dem Sieg gegen Pauli zu Marc Wilmots gegangen und hat gesagt, guck mal, das sind alles meine Verdienste.
Meine Jungs.
Meine Jungs. Ne? Ich will mehr Geld.
Ja. Okay.
Also nicht, ich bin hier technischer Direktor, ich habe die zusammengestellt. Marc, du musst leider deinen Platz räumen. Und dann hat der Marc gesagt, nö.
Ja, wobei das glaube ich auch nicht ganz richtig wäre, weil gegen Pauli einer der besten Spieler war Brandon Soppi.
Ah, ja.
Der, ja, entschuldige bitte, dass ich jetzt hier präzise werde. Und der geht ja nun eindeutig auf das Konto von Marc Wilmots.
Genau, und deshalb hat der Marc Wilmots gesagt, bist du blind?
Genau.
Brandon Soppi war doch hier der beste Mann am Platz.
Ja, genau.
So war's.
Das kann natürlich sein. Das ist jetzt eine ganz neue Theorie, die werden wir mal untersuchen müssen.
Und es war ja ein Besucher im Stadion, der jetzt gerade heiß gehandelt wird auf Schalke, Ben Manga.
Richtig.
Ja, der war tatsächlich während des Spiels auch anwesend. Ja. Was völlig normal ist, dass mal
ja
Scouts, ehemalige oder technische Direktoren zufällig auf Schalke sind.
Ja, und sich wäre nicht drei Tage später die Trennung von André Hechelmann verkündet worden, dann hätte man das vielleicht noch als Zufallsbesuch.
Ja, aber vielleicht Spektenspiel das ja auch.
Hätte abtun können.
Vielleicht haben sie ja gesagt, Ben, komm schon mal gucken. Den André, den entsorgen wir noch die nächsten Tage.
Ja, ich gehe davon aus, dass...
Alles Spaß, Leute, ne? Nicht?
Ich bin jetzt gerade verunsichert. Ich weiß nicht, was der René spaßig meint und was nicht. Also Fakt ist, er war da. Und ich glaube dann nicht an Zufall, wie man uns ja auch schon zwischendurch mal weismachen wollte. Das wird nicht so gewesen sein. Es ist natürlich dann ein bisschen atmosphärisch vielleicht nicht ganz gut gelaufen, aber das wird dann auch in ein paar Tagen schon keinen mehr interessieren. Ich will jetzt hier auch gar nicht für André Hechelmann groß eine Lanze brechen, weil natürlich viele Dinge nicht funktioniert haben, aber mir stößt da immer so ein bisschen sauer auf. Ich weiß noch, dass ich glaube, bei allen Aufsichtsratsmitgliedern, die hier vor 2-3 Jahren angetreten sind und die sich dann beworben haben, und letztlich dreht der Aufsichtsrat ja solche Entscheidungen auch mit, da war immer ein Zauberwort oder das maßgebliche Wort immer: Wir brauchen Kontinuität in der Führungsetage. Und wenn ich mir angucke, was da jetzt in den letzten 2-3 Jahren alles passiert ist, da ist ja so viel durchgemischt worden und so viel, wenn du sie Knebel nicht mehr da und Dr. Bernd Schröder nicht mehr da, da sind ja so viele Dinge passiert, also von Kontinuität kann ja nun wirklich überhaupt keine Rede sein. Und jetzt bei André Hechelmann, da sage ich mir, mein Gott, das ist im Grunde die erste Transferperiode, die erste Saison, die er zu verantworten hat. Und natürlich ist das Abschneiden enttäuschend, aber muss man dann sofort sich von den Leuten trennen? Was machst du denn jetzt, wenn Ben Manga, der es ja vielleicht wird, wenn der jetzt eine Truppe zusammenstellt? Und das läuft auch nicht wie gewünscht. Das kann ja alles passieren. Das kann ja auch mit den besten Spielern passieren, dass irgendwas nicht funktioniert. Schmeißt er den dann auch sofort wieder raus und holst den nächsten? Also mir geht das alles einfach immer ein bisschen zu schnell, aber mir steht auch nicht zu, das zu kritisieren. Wenn Schalke der Meinung ist oder wenn der Vorstand und Aufsichtsrat der Meinung ist, sie kriegen jetzt einen besseren und sie haben kein Vertrauen mehr in Hechelmann gehabt, dann sollen sie es machen und dann lassen wir uns mal überraschen.
Zumindest ist Ben Manga schon ein Name, ja, ne, wo man sagt, das hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass der sich für Schalke entscheidet.
Nein, absolut. Ist natürlich ein Name, auch auf der Position. Marc Wilmots ist ja auch ein Name, aber ist natürlich auf der Position, sage ich mal, hauptberuflich relativ neu. Und naja, Ben Manga hat aus Frankfurter Zeiten einen super Ruf, überhaupt keine Frage. Ja. Beim FC Watford lief es dann, glaube ich, nicht ganz so gut, wo er dann hingegangen ist. Und das wird man dann sehen müssen. In Frankfurt lief es natürlich, glaube ich, dann generell auch ganz gut, auch in der Zusammenarbeit mit Freddy Bobic, das gehört ja auch immer dazu. Und hat auch eine ganz, ganz interessante Vita, musste als Fußballer seine Karriere relativ früh aufgeben, weil er ein paar Mal schwer verletzt war. Und ist dann über verschiedene Scouting-Stationen ist er dann zu Eintracht Frankfurt gekommen, wo er am Schluss dann sogar Direktor Profifußball war. Ich sag mal, den Titel kriegst du da in Frankfurt ja wahrscheinlich auch nicht hinterhergeschmissen. Hat unter anderem Rodrigo Salazar auch damals nach Frankfurt geholt aus Uruguay.
Ja, ist hier groß rumgekommen in der Ecke, ne? Neuss, Düsseldorf, ja. Wuppertal, Uerdingen, Aachen, ja. Düren, ist ja jetzt auch nicht so weit weg.
Ist dann, glaube ich, als Scout von Aachen entweder nach Hoffenheim oder Stuttgart, auf jeden Fall nach Hoffenheim.
Irgendwo. Also hier steht, als Scout Aachen war er dann als Jugendtrainer bei Aachen.
Ja.
U15, U17, dann Scout Hoffenheim, Scout Stuttgart und dann ging es für 6 Jahre nach Frankfurt. Ja.
Gilt als exzellent vernetzt und als jemand, der auch gerne sich die Leute persönlich anguckt, ist also wohl viel unterwegs und das würde dann vielleicht so ein bisschen angeblich im Widerspruch zu Peter Knebel stehen, dem ja nachgesagt wird, dass er sich viel auf Daten verlassen hat.
Wer das Sportkonzept sich angeschaut hat, wird dem wahrscheinlich recht geben. Ja, das ist schon sehr viel Daten.
Ich bin noch immer nicht ganz durchgekommen.
Ich hat doch nur 77 Seiten.
77 Seiten, ja.
Ja. Ja, immerhin. Na gut. Selbst wenn wir den Podcast jetzt fertig machen und dann hochladen und verarbeiten, das dauert nochmal eine Stunde, anderthalb Stunden, könnte es schon sein, dass diese Infos alles nicht mehr viel wert sind, weil vielleicht was bestätigt wurde oder ein ganz anderer auf einmal angeboten wird oder im Gespräch
ist. Kann man nicht ausschließen, dass die uns einen völlig anderen vor die Nase setzen, während wir hier schlau über Ben Manga reden. Ist alles möglich. Es kann ja auch sein, wie gesagt, wir sitzen hier jetzt gerade Mittwochmittag, Es hängt ja oft an vielen anderen Dingen. Beispielsweise ist jetzt ein bisschen eine Etage höher. Borussia Dortmund sucht einen Nachfolger von Aki Watzke. Mhm. Da ist ja zum Beispiel auch Markus Krösche von Eintracht Frankfurt im Gespräch.
Der auch schon hier Thema war.
Der war im Grunde fast schon hier, ja, mhm. Ja. Mit Krösche soll Ben Manga in Frankfurt nicht so gut klargekommen sein. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn Krösche in Dortmund den Zuschlag kriegen würde, ob Ben Manga dann ja vielleicht sogar in Frankfurt wieder ein Thema wäre. Also da kann sich ja im Grunde auch eine ganze Lawine durch solche Personalien dann auslösen.
Ist also, das vielleicht, warum das sich so hinzieht? Weil viele haben ja schon erwartet, dass am Montag in dieser Woche schon...
Das kann ich nicht beurteilen. Wobei viele haben erwartet, das kommt ja dann auch immer von uns. Wir, also jetzt nicht von uns speziell, aber auch von uns, von Medien halt, dass wir dann sagen, Einigung steht kurz bevor. Schalke hat das ja nie so bestätigt, dass die Einigung kurz bevorsteht. Die halten sich da in der Regel bedeckt.
Aber war er nicht auch an der Geschäftsstelle schon zu Gast? Es gibt wohl ein Foto?
Es gab, ich habe auch ein Foto gesehen, das geisterte gestern irgendwo auf Twitter. Das war aber eindeutig im Sommer aufgenommen. Vielleicht meinst du ein anderes. Also da standen mehrere Herren im kurzen T-Shirt.
Ja, es war heiß da oben.
Und ich dachte, oben wird die Luft immer dünner.
dünne Luft ist kalt.
Also, wie gesagt, wir haben Mittwochmittag und wer weiß, was bis dahin passiert.
Lassen wir uns einfach überraschen und schauen jetzt nochmal zum nächsten Gegner, Hertha BSC. Wir haben einen alten Bekannten da, Fabian Reese. Und der hat uns schon im Hinspiel geärgert. Und dann haben wir eine Information bekommen, dass Fabian Reese im Sommer Thema hier war. Da wollte der Verein Fabian Reese vielleicht doch nochmal tätig werden und ihn zurückholen. Aber ich glaube, es gab nur eine lose Anfrage und da wurde sofort abgewunken und hat sich für Berlin entschieden.
Ja, richtig. Hat man uns gestern bestätigt, dass Reese tatsächlich ein Thema war. Wie konkret können wir natürlich jetzt auch schlecht sagen. Schalke hatte ja auch immer so ein bisschen das Problem noch, dass man jetzt auch nicht genau wusste, welche Liga. Weil man hat ja dann doch immer auf einen Klassenerhalt gehofft und ich glaube, bei Hertha sah es ja lange Zeit mehr nach erster Liga aus als nach Schalke. Vielleicht hat ja Fabian Reese auch schon, oder ich glaube, Fabian Reese hatte sogar schon bei der Hertha zugesagt, als die Erstligist waren. Aber Fakt ist, er spielt jetzt in Berlin, ist nicht nach Schalke zurückgekommen und wer weiß auch, wie sich die Sache entwickelt hätte, wenn er nach Schalke gekommen wäre. Möglicherweise hätte er hier ja auch nicht ganz so gut performt, wie es in Berlin ja jetzt macht. Das ist ja immer auf eine schwierige Geschichte, wenn du dann wieder zurückkommst beim Verein, der dich im Grunde schon mal mehr oder weniger weggeschickt hat. Also da bringt jetzt auch nichts, da jetzt groß nachzukarten. Die Blauen sollen sehen, dass sie ihn am Sonntag irgendwie in den Griff kriegen und dann wäre, glaube ich, schon eine ganze Menge gewonnen. Bei Hertha läuft es ja auch nicht so rund im Moment. Ja. Die haben gerade mal 4 Punkte mehr als Schalke, 34 Punkte, haben jetzt in St. Pauli verloren, haben sich sicherlich auch mehr vorgestellt in dieser Saison bei aller Tiefstapelei. Und da habe ich auch jetzt ein paar sehr kritische Worte von Pal Dardai und von Reese selber auch gelesen nach dem Auftritt in Hamburg auf St. Pauli. Also so ganz zufrieden sind die auch nicht. Und ich denke mal, da hat Schalke, wenn sie besser und konzentrierter und wacher auftreten als bei den letzten Auswärtsspielen, dann haben sie auch da eine Chance.
Haben heute auch Keke Top gefragt, woran liegt's? Was ist auswärts anders?
Nichts.
nichts.
Ja, ist ja auch schwierig zu erklären. Wir stehen dann natürlich immer da und wollen im Grunde eine wissenschaftliche Erklärung, warum spielt ihr auswärts so viel schlechter als zu Hause. Nun ist es nicht ungewöhnlich, dass man zu Hause besser ist als auswärts, aber bei Schalke ist es halt auffällig, dass sie gerade jetzt in der Rückrunde, die ja so eine Art Neustart sein sollte, dass man alle drei Auswärtsspiele aber auch komplett in den Sand gesetzt hat. Und Magdeburg war dann ja die erste Halbzeit von Magdeburg war ja der Höhepunkt. Und dann stehen wir da und sagen, ja, erklärt das doch mal. Gibt es da Erklärungen? Aber was sollen die Spieler sagen? Wir haben ja dann Keke Topp auch gefragt, ob die denn auswärts irgendwas anders machen in der Vorbereitung, ob da in der Kabine irgendwas anderes passiert als sonst, ob die was anderes trinken, ob die was anderes essen. An irgendwas muss es ja liegen, meinen wir immer. Aber da hat er ja auch gesagt, nee, wird genauso alles wie immer. Und in der Halbzeit würden sie dann immer über das sprechen, auch ganz normal, was in der ersten Halbzeit alles schiefgelaufen sei. Nur das Problem ist, dann kannst du das oft dann auch schon gar nicht mehr korrigieren, kitten. Wenn ich dran denke, dass sie in Düsseldorf, glaube ich, nach 20 Minuten 3-0 zurücklagen, in Magdeburg zur Halbzeit 3-0. Gab es wahrscheinlich noch ein paar andere Spiele, wo eigentlich der Drops in der ersten Halbzeit schon gelutscht war. Da kommt schon einiges zusammen. Und mir fehlt jetzt im Moment so ein bisschen noch die Fantasie, so sehr ich Schalke auch gönnen würde, um endlich jetzt mal da unten rauszukommen, warum das jetzt ausgerechnet in Berlin besser werden soll.
Beten wir und hoffen, dass dann auch eine neue Ära, was die Auswärtsspiele betrifft, eingeläutet wird. Du hast ja gerade schon gesagt, Hertha ist jetzt auch keine Übermannschaft, ne? 4 Punkte mehr auf dem Konto.
Wenn wir sagen, in dieser zweiten Liga kann jeder jeden schlagen, und das ist ja so, wenn du dir jetzt mal auch die letzten Ergebnisse von Osnabrück, jetzt mal ausgenommen, das Spiel gegen Lautern, wenn du die anguckst, dann ist das ja auch so in der zweiten Liga. Die ist ja manchmal völlig irre. Da kann jeder jeden schlagen, und dann kann natürlich auch Schalke, Hertha, BSC schlagen. Warum denn nicht? Die hätten ja in Erstliga-Zeiten fast schon da gewonnen oder zumindest einen Punkt geholt. Ich kann mich noch erinnern, da hat man Marius Bülter ein wunderbares Tor aberkannt, weil eine halbe Stunde vorher einer im Abseits stand. Das wurde dann gecheckt und war sachlich wahrscheinlich korrekt, aber schade, weil das ein ganz tolles Tor war. Damals saß übrigens auch Matthias Kreuzer als Interimstrainer auf der
Bank. Die letzten beiden Spiele, ne? Gegen Hertha, oder?
Ja, es gab zwischendurch noch ein Heimspiel zu Hause. Das hat Schalke unter Thomas Reis gewonnen.
Ah. Ja. Ah, okay. Nun gut, am Sonntag sitzt Karel Gerz auf der Bank. So hoffen wir und so gehen wir.
Da gehen wir schwer von aus. Also da lege ich mich jetzt mal fest. Wie gesagt, wir haben Mittwochmittag. Aber also wenn da jetzt auch noch was anbrennt, dann haben wir beide überhaupt keine Ahnung.
Nee. So, ich gucke mal auf die Uhr, weil ich möchte ungern nach 1:09 abschließen. Aber ich habe ja auch noch ein bisschen was zu sagen. Das ist immer sehr gefährlich. Kurzes Feedback, seid ihr auch so bekloppt, dass ihr zum Beispiel sagt, es ist 16:04? Machst du das auch? Ich habe noch 0,4 Minuten Zeit. Es sind 0,4 Leute draußen.
Ja, wir machen es ja manchmal so als Spaß, wenn wir hier Texte von uns.
Nee, ich meine das ernsthaft. Also immer.
Ach so, um Gottes Willen.
Aber ich mache das.
Okay, gut.
Also ich betone immer die 0.
Ja, wenn ich sehe 0109, dann denke ich natürlich nur an Wattenscheid 09. Das andere 09 ist für mich, habe ich relativ wenig mit zu tun. Aber um es jetzt voll zu machen, um die Zeit jetzt wirklich zu überbrücken, ich muss unbedingt schöne Grüße an die Hansestadt Hönchen loswerden. Mhm. Da hat sich nämlich der Bürgermeister Jan Müller hat sich wieder bei uns gemeldet. Das war vor dem Spiel der Kölner in Gladbach. Mhm. Und er gestand mir, dass da in Köln... dass da vor dem Derby, dass es mit seinen Nerven gerade nicht zum Besten bestellt ist. Jetzt wurde ein 3-3 draus. Gleiche Ergebnis wie Schalke haben wir auch selten, dass wir das gleiche Ergebnis an einem Wochenende haben. Und ich glaube auch sogar ein ähnlicher Spielverlauf. Köln hat geführt. Mhm. Dann am Schluss machen sie auch dann nochmal, kommen sie wieder zurück und machen den Ausgleich. Ja, schöne Grüße auf jeden Fall dahin und Nerven behalten. Und ja, riecht ja irgendwie da auch nach, nicht auch, sondern da riecht es tatsächlich nach Dreikampf, Relegation, Mainz, Darmstadt und Köln, weil der Abstand zum VfL Bochum, der ist, glaube ich,
da sind schon ein paar Punkte.
7 oder 8 Punkte. Jetzt hat Köln, glaube ich, da einen Punkt gut gemacht. Aber naja, wie auch immer,
Wir können das sofort eruieren. Köln hat 18 Punkte und Bochum hat 25.
Also 7 Punkte ist natürlich ein Brett.
Ja. Und 2 Punkte vor Mainz, die sicherlich auch irgendwie Punkte holen werden. Bei Darmstadt halte ich das eher für.
Ja, wie auch immer, schöne Grüße und Nerven behalten, wir tun's auch.
Ja. Vielleicht sehen wir uns aber dann in der kommenden Saison in der Liga 2.
Das wird da jetzt, glaube ich, nicht so gerne. Das wird da, glaube ich, nicht so gerne gehört.
Aus reiner Verbundenheit kann man doch eine Saison in der zweiten Liga verbringen und dann gemeinsam aufsteigen in die erste Fußball-Bundesliga.
Wenn das so einfach wäre, dieses gemeinsam aufsteigen. Wir stellen ja gerade fest, das lässt sich nicht so leicht organisieren.
Wir können ja auch mal nach Hamburg nachfragen, wie das da so die letzten 6 Jahre angekommen ist. Ich hatte noch ein Thema, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit ausführen. Aber wir haben sowieso nicht so viel dazu zu sagen. Aber vielleicht sollten wir es kurz anmerken. Gestern hat die WAZ berichtet, dass die Zukunft des FC Schalke 04 von der Stadt Gelsenkirchen abhängig wäre. Kannst du das kurz erklären? Ich habe es nicht ganz verstanden.
Ich versuche. Das ist ein sehr komplexes Thema und ich muss gestehen, so 1000%ig blicke ich auch nicht durch, weil man sich richtig erst damit beschäftigen muss, wenn der Rat der Stadt tatsächlich eine Entscheidung trifft, die wir so nicht erwarten und die glaube ich auch nicht, die glaube ich nicht realistisch wäre. Also kurz zusammengefasst geht es darum, dass die Stadt Gelsenkirchen bzw. Firmen der also stadteigene Töchter besitzen Anteile an der Arena. So, der Erwerb dieser Anteile ist zeitlich befristet. Das heißt, die Stadt bzw. die Stadttöchter können diese Anteile zu einem bestimmten Zeitpunkt auch wieder an Schalke abgeben und dafür das Geld, das dafür bezahlt wurde, auch wieder kassieren. Da geht es um richtig viel Geld, da geht es um viele Millionen Euro. Ich muss gestehen, ich bin da jetzt noch nicht so tief drin, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall eine große Summe. Und diese Frist läuft wohl jetzt demnächst ab. Das heißt, der Rat der Stadt wird am Donnerstag in seiner Sitzung wird er darüber entscheiden, geben wir die Anteile zurück und wollen wir Geld von Schalke oder belassen wir, wie es ist. Wenn der Rat der Stadt sich dafür entscheidet, die Anteile zurückzugeben, wäre das für Schalke natürlich eine fürchterliche Nachricht, eine fürchterliche Entscheidung, weil dann müsste dieses Geld, das zu zahlen ist, in den Lizenzantrag einfließen, der ja Mitte März oder bis Mitte März gestellt sein muss. Und das wäre dann tatsächlich bedrohlich, denke ich mal. Ohne jetzt die genauen Zahlen zu kennen, die werden am Montag, sind wir da vielleicht ein bisschen schlauer, weil da wird Schalke so eine Art Finanzpressekonferenz machen. Warum ist aber nicht damit zu rechnen, dass der Rat der Stadt so entscheidet? Weil die Stadt Gelsenkirchen sich damit meiner Meinung nach auch mehr oder weniger ihr eigenes Grab schaufeln würde. Denn nicht nur Schalke würde ja dann gewaltig ins Trudeln geraten, wenn sie diesen Riesenbetrag zurückzahlen müssten, sondern die Frage ist ja, was passiert dann mit der Veltins-Arena? Und ich brauche, glaube ich, keinem zu erzählen, wie wichtig die Veltins-Arena mit all dem, was sich da drumherum bewegt, wie wichtig die auch für die Stadt Gelsenkirchen ist. Denk alleine mal an den nächsten Konzertsommer, den wir hier haben, 2024. Fallen mir jetzt alle gar nicht ein. Taylor Swift. Rammstein, AC/DC nicht auch, oder wer da alles kommt. Da ist ja dann die Europameisterschaft. Also das ist ja
das eigentlich Finale im European Football, der European Football
richtig,
League im September.
Solche Geschichten, das ist ja eigentlich undenkbar. Also die Stadt Gelsenkirchen lebt ja auch von der Arena und insofern käme die Entscheidung schon sehr überraschend. Aber das Thema ist natürlich viel komplexer, als ich das jetzt hier in ein paar Minuten versuchen kann, irgendwie zu erklären. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen rübergekommen. Also am Donnerstag fällt da die Entscheidung und ist natürlich eine wichtige Entscheidung für Schalke, überhaupt keine Frage.
Ja, heute ist Mittwoch, das heißt, alle, die heute zuhören, ist es morgen. Alle, die später zuhören, ist es halt heute oder gestern. Norbert, ich glaube, wir sind durch. Ich möchte noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen und auch noch jemanden grüßen. Zwei wichtige Hörer grüßen, die mir immer wieder bestätigen, und das finde ich so fantastisch. Und das sind für mich jetzt besondere Menschen. Jeder, der zuhört, ist ein besonderer Mensch aus meiner Sicht. Aber die stehen mir dann so ein bisschen in Anführungsstrichen nahe. Das ist einmal der Abi, der immer wieder sagt, Junge, wann hast du deine nächste Sendung? Ich will da wieder reinhören. Und auch der Quatscher. Dirk Ober Schulte-Beckmann, unser Stadionsprecher des S04, der immer wieder bestätigt, dass er den tatsächlich auch mal bis zum Ende hört. Und das finde ich, da würde ich einfach mal ein Danke sagen. Und selbst das wird er mir bestätigen, weil ich ihm das sogar glaube, dass er bis zum Ende hört. Also, liebe Grüße an euch beide. Und danke fürs Reinhören und an euch sowieso vielen lieben Dank. So, ich werde jetzt die Musik, oder wolltest du auch noch was sagen?
Ja, ich würde die beiden auch gerne grüßen. Ja, Abi und Dirk, schönen Dank. Und Abi, im Legendentalk nicht immer so aufregen.
Beim letzten war er aber relativ ruhig.
Da gucke ich beim letzten Mal ruhig. Ja, okay. Ja, okay. Ja.
Also,
weil da gucke ich natürlich auch gerne rein.
Ich muss das auch noch sagen, nach St. Pauli, der Legendentalk, da hatte ich immer so ein bisschen Angst. Ich wollte immer zum Abi hingehen und sagen, jetzt beruhig dich doch mal, weil er hat immer wieder gesagt, ich traue dem Braten einfach nicht.
Ja.
Ne? Und der Klaus hat immer wieder gesagt, nee, die werden gegen Paderborn jetzt genauso agieren. Und der Abi immer in der Alm, Und dann musste ich beim Stand von 3-2 für Paderborn sehr heftig an Abi denken, scheiße, das hat er dann auch noch recht, ne? Dass sie dann im Spiel zerfallen.
Ja, du hast ohnehin, das kann man sagen, du hast ja dann mit dem Abi und mit Klaus Fischer aber dann auch wirklich zwei Leute da sitzen, die aber auch wirklich Ahnung vom Fußball haben.
Absolut.
Also das kann man denen nun wirklich absolut konstatieren.
Gut, also Grüße gehen raus. So, jetzt mache ich die Musik leicht an, mache noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ihr könnt jeden Tag ein Newsletter bekommen über unsere Berichterstattung, aktuelle Geschehnisse natürlich niedergeschrieben. Da könnt ihr am Abend um 19.04 mitrechnen. Die kriegt ihr dann in euer E-Mail-Postfach und zack, stehen dann die wichtigsten Sachen drin. Könnt ihr drauf klicken, unsere Artikel lesen. Und wie ihr das macht, entweder ihr geht direkt auf unsere Schalke-Seite, da könnt ihr ein bisschen runterscrollen, also egal wo ihr, welcher Stadt ihr da eingebt. Wir sagen immer recklinghäuser-zeitung.de/Schalke, kommt ihr auf unsere Schalke-Seite, und wenn ihr /S04 macht, kommt ihr direkt an die Newsletter-Anmeldung. Könnt aber auch auf der normalen Seite ein bisschen weiter runterscrollen, da kommt irgendwann ein schöner Banner, Schalke 04 Newsletter, täglich Königsblaue Neuigkeiten. Würde mich freuen, wenn ihr euch da, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft mit der Musik, würde mich freuen, wenn ihr euch da eintragt und uns weiterempfehlt. Ja, denn nur mit euch können wir überhaupt unsere tägliche Arbeit verrichten. Das ist sehr wichtig, und Grüße gehen an euch alle. Danke für die Unterstützung. Wir hören uns. Nächste Woche bin ich nicht zu hören. Da bin ich im Urlaub. 2 Wochen lang. Da wird dann der Tim und der Nico sein, und dann übernächste Woche bist du mit dem Tim zugange. Das habe ich jetzt einfach mal so vorausgesetzt, dass du Zeit hast.
Ich nehme es, wie es kommt.
Und wir möchten vielleicht doch noch, vielleicht spiele ich einfach nochmal die Musik ein, damit wir jetzt es rund kriegen. Nach dem Hertha-Spiel ist natürlich auch nochmal ein Testspiel. Da könnt ihr auch alle hin. Gütersloh. Frank hat es geschrieben, oder du, weiß ich nicht. Schon die dritte Begegnung innerhalb von 7 Jahren. Also ich erinnere mich sogar an das letzte Testspiel. Aber ich weiß nicht mehr das Ergebnis. Da bin ich ein bisschen durcheinander. Ich habe immer nur Bocholt noch im Kopf. Das war irgendwie 2-2 und weiß ich nicht mehr.
Ich kann mich noch an alte Oberliga-Zeiten mit dem SC Hassel erinnern. In Gütersloh im Heidewaldstadion gab es immer einer der besten Bratwürste der gesamten Oberliga.
Das kann ich sogar bestätigen, weil das letzte Testspiel ist noch gar nicht so lange her. Da waren wir von morgens bis abends da, und wir hatten nichts zu essen, und dann kam das Team und hat uns eine Pommes Currywurst gebracht in der Schale. Die war mega. Ist das Tönnieswurst?
Puh, jetzt muss ich verdammt aufpassen, dass ich nicht Falsches sage. Tönnies ist ja eigentlich, also wenn es Böklunder wäre, dann wenn es eine Böklunder wäre, dann wäre es eine Tönnieswurst.
Ach, der macht auch noch andere Gründe.
Aber Gütersloh ist natürlich geografisch sehr naheliegend.
Ja. So, also am Mittwoch dann Testspiel in Gütersloh, könnte dann auch nochmal dabei sein. Und nächste Woche dann auch wieder Podcast. Ich verabschiede mich erstmal und sag Danke und Glück auf.
Ja, danke und Glück auf.